Und das führt zu Ablehnung des Systems, das solche Ungleichheiten ermöglicht. Und deswegen liegt es im demokratietheoretischen Interesse, die Vermögensungleichheit auf einem Niveau zu halten, das nachvollziehbar ist für alle so halbwegs.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt.
Die deutliche Mehrheit der deutschen Bevölkerung spricht sich in Umfragen für die Wiedereinführung einer Vermögensteuer aus. Aber es gibt durchaus auch kritische Stimmen, zum Beispiel von der Interessenvertretung der Familienunternehmer und Unternehmern selbst.
Ich glaube, da herrscht eine totale Neiddebatte.
Wir sind der Meinung, dass sich Leistung eben auch lohnen muss.
Wir sind ein Hochsteuerland.
Herzlich willkommen zu Grundgesetzlich, dem Podcast der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wir erklären die rechtlichen Hintergründe von politischen Entscheidungen und Debatten. Vermögensteuer, ein Thema, das polarisiert. Ist eine Vermögensteuer ungerecht oder gar verfassungswidrig? Oder ist sie ein notwendiges Instrument, um soziale Ungleichheit zu verringern und damit unsere Demokratie zu stärken? Mein Name ist Janina Zilekins-McFadden und gemeinsam mit Alexander Thiele habe ich mir das einmal genauer angeschaut. Alexander ist Professor für Staatstheorie und öffentliches Recht an der Business and Law School, Hochschule für Management und Recht in Berlin. Sein Schwerpunkt liegt auf Staats- und Europarecht. Der Verfassungsrechtler hat sich ausführlich mit den grundrechtlichen Voraussetzungen einer Vermögensteuer beschäftigt. Dieses Thema hat sich übrigens die Community gewünscht. Deswegen nochmal der Hinweis, dass ihr uns regelmäßig Themenvorschläge auch schicken könnt an grundgesetzlich@freiheitsrechte.org. Herzlich willkommen zu Grundgesetzlich, dem Podcast der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Vielen Dank, Alexander, dass du heute zu uns ins Studio gekommen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Du hast einige Bücher geschrieben. Eins davon heißt Das Grundgesetz verständlich erklärt. Es ist sozusagen so eine Art Lesehilfe, die das Grundgesetz zugänglicher machen soll. Und das freut mich natürlich total, weil mit unserem Podcast Grundgesetzlich wollen wir im Prinzip genau dasselbe. Gab es einen Schlüsselmoment, in dem du gedacht hast, okay, es wird jetzt dringend Zeit, dass mehr Menschen ihre Grundrechte kennen und auch verstehen?
Tatsächlich gab es viele Momente, aber ein zentraler Augenblick war sicherlich die Tatsache, dass das Grundgesetz ja letztes Jahr 75 Jahre alt geworden ist oder vorletztes Jahr mittlerweile sogar schon. Und die Erfahrung, die ich in dem Zusammenhang gemacht habe, ist bei vielen Vorträgen, dass alle das Grundgesetz ganz toll finden. Also Daumen nach oben fürs Grundgesetz und man findet die Verfassung toll, wenn man das Grundgesetz hört und so weiter. Wenn man dann aber mal fragt, was eigentlich drinsteht, stellt man relativ schnell fest, dass die meisten doch vergleichsweise wenig darüber wissen. Also Artikel 1 kennen sie alle natürlich.
Und die Menschenwürde.
Die Würde des Menschen ist unantastbar, das können viele sogar zitieren. Aber wenn man dann fragt, was da noch so drinsteht in den weiteren 145 Artikeln, die ja auch da zu finden sind, dann war das relativ dürftig. Und das war der Anlass, mal zu überlegen, wie könnte man das Wissen eigentlich vielleicht ein bisschen verbreitern, ohne jetzt allzu anstrengende Lektüre anbieten zu müssen. Und da kam eben die Idee auf so eine Art Lesehilfe, wie du es genannt hast. Ich habe es Entdeckungsreise genannt. Man muss auch nicht durchlesen, man kann so ein bisschen drin blättern und das ist die Idee. Und ich freue mich natürlich besonders, dass es bei Reklam erschienen ist, sodass es auch sehr günstig ist und jetzt gerade in der zweiten Auflage.
Wir wollen uns heute über die Vermögensteuer unterhalten und damit wir alle sozusagen auf demselben Level sind, starten wir mit einer Challenge. Was ist eine Vermögensteuer in einem Satz?
In einem Satz. Eine Vermögensteuer ist die Steuerung des existierenden Vermögens einer Person ab einer gewissen Höhe, weil darin eine besondere, auch finanzielle Leistungsfähigkeit verkörpert ist.
Wir waren ja gerade schon beim Grundgesetz, deswegen die obligatorische Frage, was sagt unsere Verfassung zur Vermögensteuer? Also wenn ich jetzt dein Buch mir in die Hand nehmen würde, würde ich den Begriff Vermögensteuer überhaupt finden im Grundgesetz?
Tatsächlich würde man ihn finden und das ist vielleicht für viele überraschend, weil man ja häufig hört, Vermögensteuer, das ist alles verfassungswidrig. Das Grundgesetz enthält den Begriff tatsächlich und zwar an einer Stelle, wo es um die Aufteilung der Erträge aus den Steuern geht und sagt, die Erträge aus der Vermögensteuer, die stehen den Ländern zu. Daraus kann man aber natürlich schließen, dass das Grundgesetz einer Vermögensteuer nicht per se entgegensteht. Sonst wäre es sinnlos, diese Erträge aufzuteilen. Also die Väter und Mütter des Grundgesetzes sind eigentlich ganz natürlich davon ausgegangen, dass es auch eine Vermögenssteuer geben kann, nicht muss. Und wenn es sie gibt, dann, so das Grundgesetz, stehen die Erträge den Ländern zu.
Und im Grundgesetz ist ja generell auch erstmal die Möglichkeit geregelt, Steuern zu erheben vom Staat.
Ja, das ist eigentlich eine ganz normale Geschichte, dass Verfassungen das regeln, weil der moderne Staat eben Steuerstaat ist. Er muss sich irgendwie finanzieren. Das hat sich im Laufe der Jahrhunderte so entwickelt. Früher hat es der Monarch selbst finanziert. Irgendwann musste er dann auch mal anfangen, eine Verwaltung aufzubauen, eine Armee aufzubauen, Infrastruktur bereitzustellen. Das ging dann eben über die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger durch die Steuern. Und das Grundgesetz regelt das eben auch, geht ganz natürlich davon aus, dass sowohl der Bund als auch die Länder die Möglichkeit haben, Steuern zu erheben und regelt dann vor allen Dingen einerseits eben, welche Ebene darf das? Also darf es der Bund oder dürfen es die Länder? Und wer bekommt das Geld aus den Erträgen? Entweder Bund, die Länder oder beide gemeinsam. Und das findet sich relativ ausführlich im Grundgesetz geregelt. Und ein Teil davon ist eben auch die Zuweisung der Erträge aus der Vermögensteuer.
Okay, also ich habe jetzt verstanden, Vermögensteuer bedeutet, ich muss einen Teil meines wahrscheinlich großen Vermögens an den Staat abgeben. Und da denke ich schon auch direkt an das Eigentumsgrundrecht aus Artikel 14. Das ist die sogenannte Eigentumsgarantie. Und in diesem Artikel, also wenn man den jetzt heute liest, finde ich, das kommt einem schon sehr progressiv, fast links vor. Also ich glaube, wenn man das jetzt in manche Debatten einbringen würde, würde einem gesagt, okay, das ist recht links, was du hier sagst. Da heißt es nämlich zum Beispiel in Absatz 2, Zitat, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Und in Absatz 3 ist sogar von Enteignung die Rede. Da heißt es, Zitat, eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig, aber sie ist zulässig. Inwieweit ist dieser Artikel denn relevant für die Vermögenssteuer?
Interessanterweise sehr viel weniger, als man denken würde. Und das hängt damit zusammen, dass im gesamten Steuerrecht die sogenannten Freiheitsgrundrechte, also die, die einen bestimmten Freiheitsraum gewährleisten, und dazu gehört eben auch das Eigentum, generell eher eine untergeordnete Rolle spielen. Ich sage noch kurz, welche eigentlich sozusagen die zentrale Rolle spielt, ist der Gleichheitssatz. Da kommen wir sicherlich auch noch gleich nochmal dazu. Der Gleichheitssatz ist ganz dominierend im Steuerrecht. Und bei den Freiheitsgrundrechten ist es so, dass diese generell nicht absolut gewährleistet sind, sondern der Staat darf darin eingreifen. Und dann kommt dieser berühmte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz immer zum Tragen, der also verhindert, dass der Staat übermäßig die Freiheit begrenzt. Und im Steuerrecht ist das Problem so ein bisschen, dass der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht so gut funktioniert. Denn der Staat braucht ja Geld. Und zwar für die Aufgaben, die er demokratisch beschließt. Und es ist jetzt nicht so ganz einfach zu sagen, wo hört sozusagen der Geldbedarf eigentlich absolut gesehen auf, wenn der Staat vorher demokratisch Aufgaben beschlossen hat. Das heißt, wenn er mehr Geld braucht, weil er mehr Aufgaben hat, dann muss man die Möglichkeit ihm eigentlich auch geben, dieses Geld irgendwie über Steuern zu erheben. Und deswegen ist es ganz schwierig, den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu aktivieren, wenn es um Besteuerungsgrenzen geht. Und deswegen spielen also die Freiheitsgrundrechte nur eine ganz marginale Rolle und auch die Eigentumsgarantie spielt nur eine sehr, sehr kleine Rolle. Das hat sich historisch so entwickelt, ist immer wieder mal von einzelnen Akteuren beim Bundesverfassungsgericht versucht worden, zu verändern, insbesondere in diesem Vermögenssteuerbeschluss, den wir damals hatten, hat der zentrale Akteur im Gericht, nämlich Paul Kirchhoff, damals versucht, so absolute Grenzen aus der Eigentumsgarantie irgendwie zu entwickeln. Also eine sehr starke Aktivierung der Freiheitsrechte, um dem staatlichen Zugriff auf das Vermögen klar zu begrenzen. Es war der sogenannte Halbteilungsgrundsatz, so hieß das damals, eine ziemlich komplizierte dogmatische Konstruktion, die sich aber nicht durchgesetzt hat, weil das Gericht dann später, als Kirchhoff ausgeschieden ist, wieder aus dem Gericht wieder gesagt hat, nee, also eigentlich funktioniert das mit den Freiheitsrechten nicht so gut, wir können da eigentlich nicht so eine richtige starre Grenze ziehen. Das Einzige, was wir sagen können bei der Eigentumsgarantie ist, wo sie dann greift, wenn die Besteuerung so stark ist, dass quasi es den Besteuerten in Existenznöte bringt, also eine erdrosselnde Steuer, die quasi den Besteuerungsgegenstand mehr oder weniger vernichtet, weil die so stark eingreift. Da sagt das Gericht schon immer eigentlich, da ist eine Grenze erreicht, aber die ist natürlich bei normalen geregelten Steuern fast nie irgendwie ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Und deswegen spielen die Freiheitsrechte eine kleinere Rolle, als man denken würde. Du hast ja gerade gesagt, in Artikel 14 Absatz 2 steht Eigentum verpflichtet, übrigens mein Lieblingssatz, zwei Worte, ein ganz toller Satz, der kürzeste Satz des Grundgesetzes.
Ah,
und danach kommt, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Und er hat dann sozusagen die Wortlautauslegung genommen und gesagt, zugleich, hat er interpretiert als zu gleichen Teilen und hat daraus dann gesagt, das heißt ja, 50% stehen dem Einzelnen zu und 50% können maximal sozusagen für die sozialen Belange genutzt werden. Das war schon immer eine sehr gewagte These, um es mal vorsichtig zu sagen, hat sich ja dann auch nicht durchgesetzt. und entspricht auch nicht, wenn man jetzt mal in die Praxis der demokratischen Verfassungsstaaten, auch des deutschen demokratischen Verfassungsstaates schaut, wie eigentlich die Besteuerungsgrenzen so gesetzt werden. Also wir hatten damals unter Kohl allein einen Spitzensteuersatz, eine Einkommensteuer von 54% oder sowas. Also diese starre Grenze ist etwas, was einfach auch der Praxis widerspricht, aber auch der Flexibilität, die ein Staat gerade in besonderen Zeiten vielleicht auch haben muss, wo es dann besondere finanzielle Herausforderungen vielleicht gibt. Deswegen hat man sich davon wieder verabschiedet und das Gericht hat eigentlich relativ schnell dann gesagt, wir gucken uns das lieber im Einzelfall an und ziehen keine starre Grenze.
Es gibt also sozusagen Vorgaben im Grundgesetz, aber es ist in gewisser Weise auch dynamisch, weil es darum geht, wie viel der Staat eigentlich braucht. Also in einer Situation, wo zum Beispiel das Wachstum zu niedrig ist und wir generell wenig Geld in den Haushaltskassen haben, könnte man auch legitimerweise sagen, okay, der Staat braucht jetzt mehr Geld, also erheben wir höhere Steuern.
Das ist so und das ist eben etwas, was generell bei Grundrechten, wir sind ja bei der GFF hier, ja, also zu berücksichtigen ist, die Umstände, die sich verändern. Also ganz plakativ und banales Beispiel. Natürlich könnte der Staat heute aktuell, so wie die Situation ist, keine Ausgangssperren verhängen. Und wenn er das machen würde und sagen würde, ab 22 Uhr darf keiner mehr nach draußen, würden wir sagen, hallo?
Moment mal.
Wie unverhältnismäßig ist das denn? Wir wissen alle, worauf ich anspiele. In der Corona-Pandemie waren die Verhältnisse andere. Unabhängig davon jetzt, ob jetzt jede Maßnahme in Ordnung war, die der Staat ergriffen hat, ist, glaube ich, klar, dass die Umstände, die realen gesellschaftlichen Umstände, die politischen Umstände möglicherweise auch, zu veränderten Möglichkeiten des Staates führen, Dinge durchzuführen oder nicht durchzuführen. Und das ist bei der Besteuerung auch so. Und in Zeiten einer besonders angespannten Finanzlage ist die Situation eben anders zu bewerten als möglicherweise in einer Situation, wo die Kassen schon quasi übersprudeln und irgendwie es nicht wirklich nachvollziehbar ist, warum man noch mehr Geld bräuchte. Also die Umstände, wie wir sagen als Juristinnen und Juristen, der Kontext der konkreten Situation spielt eine Rolle. Übrigens auch bei der Bewertung von Entscheidungen. Deswegen ist es auch ein großes Problem, vergangene Entscheidungen aus den 50er, 60er, 70er Jahren einfach als Gesetz in Stein gemeißelt anzusehen und zu sagen, das Gericht hat ja damals entschieden und so ist das, Punkt, fertig. Also anderes Beispiel, die Abtreibungsdebatte, die wir jetzt vor kurzem hatten, ob das Gericht wieder so entscheiden würde, jetzt nachdem es in den 70ern und den frühen 90ern eine bestimmte Richtung ja entschieden hat, ist, glaube ich, fraglich. Und bei einer Sache, Ende der 50er Jahre hat es beispielsweise entschieden, dass die Bestrafung der Homosexualität bei Männern verfassungsgemäß ist. Dazu würde es heute, glaube ich, nicht mehr kommen, obwohl die rechtlichen Grundlagen die gleichen sind, sich also textlich gar nicht geändert haben.
Aktuell gibt es in Deutschland ja keine Vermögenssteuer. Und du hast gerade Paul Kirchhoff schon angesprochen, der war ja damals Verfassungsrichter, also 1995, als das Urteil gesprochen wurde, dass die Vermögenssteuer verfassungswidrig ist. Und ich möchte dir kurz ein Zitat vorspielen von unserem Bundeskanzler Friedrich Merz. Der hat sich nämlich im letzten Sommerinterview zur Vermögenssteuer geäußert.
Das Bundesverfassungsgericht hat das vor zig Jahren ausgesetzt, weil die Vermögenssteuer in Deutschland einfach nicht erhoben werden kann, weil jede Form einer Vermögenssteuer gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes verstößt.
Was war denn der Knackpunkt bei dem Urteil damals?
Also so pauschal, wie Friedrich Merz es hier sagt und es anklingen lässt, ist es natürlich nicht. Er behauptet ja, dass jede Form der Vermögenssteuer gegen den Gleichheitssatz verstößt. Und das kann schon deswegen, wie gesagt, nicht sein. Wir haben es am Anfang angesprochen, weil das Grundgesetz ja davon ausgeht, dass es wohl irgendeine Form von Vermögenssteuer geben kann, weil es ja die Erträge daraus zuweist den Ländern. Tatsächlich war es also so, dass damals, als das Gericht also über diese Vermögenssteuer befinden musste, es den zentralen Einwand formuliert hat im Hinblick auf den Gleichheitssatz. Und das leuchtet auch ein. Also wenn man Vermögen besteuert, dann muss das Vermögen erstmal in einem ersten Schritt bewertet werden. Ich muss wissen, wie viel ist denn jetzt das Vermögen der Person XY wert? Wie hoch ist das Vermögen? Und dann packe ich da irgendeinen Steuersatz drauf. Und damals war es so, dass das Gesetz, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, im Grunde zwei verschiedene Bewertungsmethoden hatte. Einmal für Immobilien, also Grundstücke. Und einmal für alles andere Vermögen, also Aktienbesitz, Betriebsvermögen, was auch immer. Und in einem Fall, nämlich bei den Grundstücken, hat es auf den Einheitswert abgestellt, der aus den 60er Jahren einmal festgestellt worden war. Und bei den anderen hat es den realen, tatsächlichen Istwert von heute sozusagen zugrunde gelegt. Und nun war das nun gerade bei Grundstücken so, dass deren Wert sich fundamental im Laufe der Jahrzehnte natürlich verändert hatte. Gleichzeitig wurde die Bewertung aber mit diesem Wert aus 1965, 64 da angesetzt.
Also der Wert ist langsam gestiegen, aber man hat immer noch in die 60er geschaut und dadurch war es quasi faktisch mehr wert, aber wurde
viel mehr, und zwar so in Teilen manchmal sogar viel, viel mehr wert. Also ich will jetzt mal ein Beispiel bringen, nur damit man sich mal vorstellen kann, wie die Veränderungen waren. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass in den 60er Jahren ein Grundstück am Potsdamer Platz praktisch wertlos war. Es war in der Mauerzone sozusagen, in der Zone, wo man eigentlich nicht wirklich was machen konnte. Ich sag mal, nach der Wende war das anders. Da waren diese Grundstücke plötzlich ein absolutes Vermögen wert, ja. Und wirklich, Leute haben da unglaubliche Reichtümer mit gemacht. Das ist jetzt nur ein Extrembeispiel, aber wir sehen es auch in anderen Grundstücksentwicklungen, dass also die tatsächliche Bewertung eines Grundstücks mit dem der 60er Jahre nicht mehr viel zu tun hat. Und da hat das Verfassungsgericht einfach gesagt, das ist so unterschiedlich, so ungleich, wie ihr hier bewertet, das verstößt gegen den Gleichheitssatz. Und es hat wenige überrascht.
Was bedeutet Gleichheitssatz? Kannst du es nochmal kurz sagen?
Ja, der Gleichheitssatz verlangt, insbesondere im Steuerrecht, dass die Personen, wenn sie besteuert werden, nach den gleichen Maßstäben besteuert werden. Also jemand, der die Leistungsfähigkeit 5 hat, soll genauso besteuert werden wie ein anderer, der die Leistungsfähigkeit 5 hat, aber nur, ich sag mal, halb so viel wie jemand, der die Leistungsfähigkeit 10 hat. So. Und wenn ich jetzt natürlich bei der Bewertung von Grundstücken im Grunde immer einen völlig viel zu niedrigen Wert habe, dann komme ich, was die Leistungsfähigkeit angeht, in eine Situation, bei der also eigentlich Leute, die gleich leistungsfähig sind, viel, viel weniger besteuern zahlen müssen und andere viel, viel mehr, obwohl sie eigentlich vielleicht sogar viel weniger leistungsfähig sind. Und damit ist das alles schief. Die Besteuerung ist nicht mehr gerecht, wenn man so will. Und das hat tatsächlich in der damaligen Zeit niemanden überrascht. Also die ganze Literatur hat auch gesagt, also das geht so nicht. Und zwar selbst die also pro Vermögensteuer sind, sagen, also das funktioniert natürlich da in dieser Form nicht. Und deswegen war das Urteil jetzt auch keine große Überraschung, was den Artikel 3 angeht. Die große Überraschung des Urteils war eben, dass der Senat eben sich auch zu den Freiheitsrechten geäußert hat und versucht hat, eben diese absoluten Grenzen auch noch mit reinzuschreiben, von denen sich das Gericht dann später gelöst hat. Und diese etwas, ich sag mal, Verunklarung der verfassungsrechtlichen Situation ist der Grund, warum ein Friedrich Merz dann sowas behaupten kann, ohne dass man ihm sofort widersprechen kann, als jemand, der sich damit nicht täglich beschäftigt. Denn so wie es bei Friedrich Merz jetzt anklingt, heißt das ja im Grunde, Vermögensteuer geht niemals, egal wie man sie ausgestaltet. Und genau das stimmt nicht.
Du hast Lust, dich nach dieser Folge weiter mit dem Grundgesetz zu beschäftigen? Dann mach jetzt bei unserem Gewinnspiel mit. In dieser Folge verlosen wir das Buch Das Grundgesetz verständlich erklärt von meinem Interviewpartner Alexander Thiele. Um teilzunehmen, musst du Folgendes tun. Schreib eine Mail an grundgesetzlich@freiheitsrechte.org und erzähle uns, welche Folge von Grundgesetzlich dir besonders gut gefallen hat und warum. Das Gewinnspiel läuft bis zum 28. Februar. Wenn du gewonnen hast, benachrichtigen wir dich per Mail. Viel Glück! Ich habe mir mal ein paar Zahlen zur Verteilung von Reichtum in Deutschland angeschaut und ich würde gerne mal ein paar nennen, und zwar aus dem Bericht zur sozialen Ungleichheit von 2026 von Oxfam. Oxfam ist eine internationale Hilfs- und Entwicklungsorganisation. Die haben herausgefunden, dass 2026 die Gesamtzahl der Milliardäre und Milliardärinnen in Deutschland um ein Drittel auf 172 gestiegen ist. Damit hat Deutschland die viertmeisten Milliardärinnen weltweit. Eine deutsche Milliardärin verdient in weniger als 1,5 Stunden das durchschnittliche Jahreseinkommen einer Person in Deutschland und gleichzeitig lebt etwa 1/5 der Menschen in Deutschland in Armut. Also wir haben eben auch über den Gleichheitssatz gesprochen, Artikel 3, der besagt, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und der Diskriminierung und Benachteiligung eigentlich verhindern soll. Und wenn man sich solche Zahlen anschaut, also da frage ich mich schon, ist es nicht auch ungerecht, also das Vermögen ist ja offensichtlich ungerecht verteilt. Ist es nicht eigentlich auch Aufgabe des Staates, da entgegenzuwirken? Und ist es nicht eigentlich auch diskriminierend, keine Vermögensteuer zu haben ab einem gewissen Punkt?
Tatsächlich kann man da drüber nachdenken. Also entscheidend ist folgende Überlegung. Die Einkommensteuer, insbesondere die das Steuerrecht dominiert, wenn man so will, die besteuert die sogenannte Leistungsfähigkeit. Also jemand, der mehr verdient, so sagt man, ist leistungsfähiger als jemand, der weniger verdient. Also muss der auch ein bisschen mehr dazu zahlen. Progressive Besteuerung und so weiter, das kennen wir alles. Beim Vermögen ist es aktuell so, dass die Leistungsfähigkeit, die im Vermögen selbst fundiert ist, tatsächlich aktuell, wir haben ja keine Vermögensteuer, überhaupt nicht herangezogen wird, um die staatlichen Aufgaben zu finanzieren. Und genau da ist der Anknüpfungspunkt für dieses verfassungsrechtliche Problem, was du jetzt gerade angedeutet hast. Denn wenn wir sagen, es gibt unglaublich viel leistungsfähigere Menschen, weil sie eben im Kern über ihr Vermögen ihre Leistungsfähigkeit begründen, die aber fast nicht oder kaum zur Besteuerung herangezogen werden. Die haben ein bisschen Kapitalertragsteuer und solche Sachen, aber die haben im Grunde im Kern keine wirkliche ernsthaft vergleichbare Besteuerung wie bei der Einkommenssteuer, dann kann man darin schon ein Gleichheitsproblem jedenfalls mal entdecken, wenn man da etwas näher schaut. Und das zeigt sich einfach in fast allen Staaten, dass bei den wirklich reichen Menschen die Einkommensteuer eben keine wirkliche Rolle spielt. Die haben kein Einkommen im klassischen Sinne, sondern leben von ihren Aktien, von sonstigen Vermögensgegenständen. Teilweise weisen sie sich ein kleines Einkommen selbst zu und rechnen sich dann sogar nochmal arm. Das haben einige Milliardäre mal aus Spaß so gemacht und haben dann tatsächlich es geschafft, dann sogar Sozialhilfe zu bekommen und so. Solche Sachen, weil sie quasi mit ihrem Einkommen so niedrig waren. Also da sehen wir so eine gewisse Unwucht in der Entwicklung der letzten 30, 40 Jahre, würde ich sagen. Nach dem Krieg, also jetzt, ich rede jetzt nicht vom Ukraine-Krieg, sondern ich rede vom Zweiten Weltkrieg, war es tatsächlich so, dass die Vermögensverhältnisse ziemlich gleich verteilt waren und das Einkommen wirklich ein guter Indikator war, um die unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten abzubilden. Das hat sich jetzt einfach verschoben und verändert und ich glaube, dass wir deswegen einfach mal drüber nachdenken müssen, uns auch über diese Leistungsfähigkeit, die im Vermögen gespeichert ist, Gedanken zu machen. Und da vielleicht noch ein Punkt: Vermögensungleichheit ist kein Problem per se für eine demokratische Ordnung, sogar normal. In einer sozialen Marktwirtschaft wollen wir auch nicht, dass alle genau gleich viel haben. Das wäre, glaube ich, auch kein Ziel, was irgendjemand ernsthaft anstrebt. Aber eine gewisse Schwelle von Vermögensungleichheit wird trotzdem zum Problem, wenn nämlich diese Vermögensungleichheit auf keinem geteilten Rechtfertigungsgrund mehr beruht. Wenn ich nicht mehr erklären kann, wie diese Verhältnisse, die du gerade geschildert hast, eigentlich zustande kommen. Wenn ich also nicht mehr sagen kann, ich kann nachvollziehen, warum XY so viel hat. Und dass der Rechtfertigungsgrund, der in der sozialen Marktwirtschaft natürlich ganz dominiert und immer wieder nach vorne gebracht wird, ist der individuellen Leistungsfähigkeit. Also wer mehr leistet, der verdient auch mehr und der hat deswegen auch mehr Anspruch auf mehr Geld oder mehr Vermögen. Wir wissen alle, dass es mittlerweile strukturelle Gründe gibt, dass das nicht mehr funktioniert. Ist eben einfach dieser Grund mittlerweile nicht mehr einer, der ernsthaft herangezogen werden kann, um diese Unterschiede, die du gerade skizziert hast, noch ernsthaft zu rechtfertigen. Elon Musk, in der Oxfam-Studie ist ja auch Elon Musk genannt, der verdient in 4 Sekunden so viel wie ein durchschnittliches Jahreseinkommen der Welt. Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist nichts mehr, was mit Leistungsfähigkeit ernsthaft in ein sinnvolles Verhältnis gesetzt werden kann. Das heißt, wir verlieren zunehmend den Grund, der in der Gesellschaft geteilt wird für diese Unterschiede. Und das kränkt und das führt zu Ablehnung des Systems, das solche Ungleichheiten ermöglicht. Und deswegen liegt es im demokratietheoretischen Interesse, die Vermögensungleichheit auf einem Rechtfertigungsniveau zu halten, das nachvollziehbar ist für alle so halbwegs. Und ich glaube, dass wir langsam in die Schwelle kommen, wo das nicht mehr der Fall ist, sodass auch die Demokratie, die ja auf der Idee der politisch gleichen Freiheit beruht, in Gefahr gerät, weil man sich nicht mehr als politisch gleich erkennt. Also ein Friedrich Merz, der ja sich selbst zur Mittelschicht zählt, aber hat sozusagen im politischen Sinne vergleichsweise wenig zu tun mit jemandem, der eben, wie es jetzt heißt, Grundsicherung bekommt. Das sind einfach unterschiedliche politische Welten. Die haben sich nichts mehr zu sagen, sozusagen. Ne? Also die können nicht mehr miteinander sprechen über gewisse Dinge, weil die einfach in völlig voneinander getrennten politischen Situationen leben. Und das ist für eine demokratische Gemeinschaft kein guter Zustand und führt zu Problemen. Und wir sehen das in den USA, wir sehen es in anderen Staaten, wo ja wirklich die Reichen sich einfach auch abschließen. Ne? Im wahrsten Sinne. Die haben diese gated communities, da kommt auch keiner rein. Da sind private Sicherheitsdienste, bevor man dann reinkommt. Wenn man dann drin ist, ist das wie eine eigene Welt mit eigenen Swimmingpools, Golfplätzen und Tennisplätzen. Und da draußen ist irgendwie eine ganz andere Welt. Ganze Stadtviertel, die einfach nichts mehr mit der Gemeinschaft der politisch Gleichfreien an sich zu tun haben. Ne? Und deswegen ist das nicht nur eine Frage der Leistungsfähigkeit und der gerechten Besteuerung, sondern es ist auch ein demokratietheoretisches Problem ab einer gewissen Schwelle. Und in diese Richtung laufen wir langsam. Und vielleicht noch eine historische Bemerkung. Ab einem gewissen Ungleichheitsgrad sind diese Vermögensungleichheiten nie durch Reformen in Griff bekommen worden, sondern es gab immer nur entweder Krieg, Naturkatastrophe, Pandemie oder Revolution. Das sind sozusagen historisch betrachtet ab einer gewissen Schwelle die einzigen Formen, wie diese Ungleichheit dann wieder auf Null gestellt wurde. Und ich glaube, deswegen sollten gerade Superreiche oder wie Martina Linata sie nannt, Überreiche, um nicht irgendwie dieses Super irgendwie noch so bewundernd irgendwie klingen zu lassen, sollten gerade die ein Interesse daran haben, dass dieser Zustand nicht erreicht wird. Denn um es jetzt mal ganz ketzerisch zu sagen, die Überreichen sind die Ersten, die möglicherweise dann die sind, die von einer Revolution gepackt werden.
Du hast gerade gesagt, wir bewegen uns auf dieser Schwelle zu. Also wann ist sie denn erreicht?
Das ist natürlich kein exakter Punkt, den man irgendwie bestimmen könnte. Jetzt ist es soweit und morgen kommt die Revolution. Aber wir bewegen uns seit, ich würde sagen, 20, 30 Jahren schon in diese Richtung, dass wir zunehmend merken, dass dieses Leistungsfähigkeitsargument eigentlich blanker Hohn ist für sehr viel und dass wir uns eigentlich in einer strukturellen Situation befinden, wo Menschen in bestimmten Situationen sich noch so sehr anstrengen können, aber aus der Nummer nicht rauskommen. Wir sehen im Grunde zunehmend neue Indikatoren dafür. Also in einer Stadt wie Berlin oder München oder Hamburg sollten eigentlich alle Menschen leben können, die wir wollen, dass sie dort arbeiten. Ne, das ist ja, die Stadt soll ja eigentlich dann auch die Heimstätte im wahrsten Sinne für alle die sein, die da arbeiten. Aber wie ist das eigentlich, wenn mittlerweile Polizistinnen und Polizisten eigentlich in Berlin zwar arbeiten sollen, ja, wollen die schon hier in Mitte haben und auch am Potsdamer Platz, aber wohnen können sie da nicht, ne, weil sie es nicht mehr leisten können. Also die eigentlich da arbeiten sollen, die wir da brauchen, die schicken wir quasi in die Peripherie und sagen, komm bitte zum Arbeiten hier rein, aber wohnen sollst du hier nicht mehr. Und das ist, glaube ich, zunehmend ein Signal, was wir da geben und was wir da senden, das einfach ungesund ist für eine Gemeinschaft, die ja auf all diese Leute angewiesen ist. Ja, wir brauchen ja die Leute, die im Supermarkt arbeiten. Wir wollen ja alle hier einkaufen, wenn wir hier wohnen und wenn wir hier arbeiten. Aber die Leute müssen alle über Stunden hier reinpendeln, weil zunehmend die Möglichkeit, in der Stadt zu leben, wo wir sie haben wollen, nicht mehr gegeben ist. Und ich glaube, das sind alles so kleine Nadelstiche, die in diese Vermögensungleichheitsdebatte gesetzt werden, die wir zur Kenntnis nehmen müssen, die einfach ungesund sind und die wir, glaube ich, im Interesse aller, und zwar auch der Überreichen, beheben sollten.
Ja, genau, und die schon auch dazu führen kann, dass Menschen radikaler wählen.
Das ist eben genau der Punkt, dass mit einer solchen Situation zunehmend natürlich eine gewisse Frustration eintritt im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit des demokratischen Systems insgesamt. Wenn man das Gefühl hat, dass die Infrastruktur kaputt ist, dass die Schuldächer undicht sind, dass die Bahn nicht funktioniert, dass man dann, wenn man sogar mal pendeln muss, nicht mal reinkommt in die Stadt und dann noch zu spät kommt oder 3 Stunden früher aufstehen muss, dann zweifelt man zunehmend insgesamt an der Leistungsfähigkeit des demokratischen Systems und hat dann gar keinen Grund, demokratische Parteien zu wählen oder jedenfalls weniger, die keine wirklich gute Zukunftsperspektive liefern, sondern eigentlich nur sagen, aktuell jedenfalls, wählt uns, damit ihr nicht die anderen wählt. Das ist natürlich nichts, was irgendwie mal, ich sag mal, Euphorie für die Demokratie weckt, um es mal vorsichtig zu sagen. Und das heißt, es hängt alles miteinander zusammen. Vielleicht noch ein Punkt zu der Vermögenssteuer. Es wird, was gegen sie ja oft vorgebracht wird, ist, dass der Staat ja kein Einnahmenproblem habe. Er habe ja genug Geld. Man unterstellt, dass das stimmt. Ja, er nimmt also genug Steuern ein, um seine Aufgaben wahrzunehmen. Ist dieses Argument ja trotzdem hanebüchen? Denn das beantwortet ja noch nicht die Frage, wer diese Summe aufbringt. Und genau darum geht es ja bei der Vermögenssteuer. Also man könnte ja sagen, wir wollen gar keine insgesamt mehr Einnahmen haben, aber wir möchten gern die Einnahmen, die wir haben, anders auf die Menschen verteilen. Die Steuerlast sozusagen bei den Superreichen stärker, bei den anderen entlasten. Denn das Schöne bei einer Entlastung in der Mittelschicht ist, dass die fast alles wieder konsumieren wird, also auch in die Wirtschaft beitragen wird, während der Superreiche oder der Überreiche, wie Martina ja sagt, das im Grunde einfach nur irgendwo in der Welt anlegt und nicht ernsthaft davon irgendwelche binnenwirtschaftlichen Konsumtätigkeiten vollführt. Das heißt, man könnte mit einer Verlagerung dessen, wer diese 1 Billion an Steuereinnahmen, die wir ungefähr haben, aufbringt, sehr viel dafür beitragen, dass die Binnenwirtschaft dadurch gestärkt wird, dass die Leute, die dann mehr Geld haben, es auch gleich ausgeben.
Ich möchte noch ein paar Argumenten von der vermögenssteuerkritischen Seite auch Raum geben. Ich habe jetzt Argumente von Christian Lindner ausgewählt, einfach weil er sich viel zu diesem Thema geäußert hat. Wir wissen, Christian Lindner ist ehemaliger Parteichef der FDP und ist jetzt aktuell stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Autoland AG. Er hat zum Beispiel gesagt, dass eine Vermögensteuer zu Kapitalflucht führen würde. Also das bedeutet, dass die Überreichen, wie du sie gerade genannt hast, das Land verlassen oder auch Unternehmen in andere Länder gehen, um weniger Steuern zu zahlen. Er sagt, dass die Vermögenssteuer Familienbetriebe schwächen würde, also so stark besteuern würde, dass Familienunternehmen schließen müssten. Hier klingen die Arbeitsplätze natürlich an. Und er sagt, Zitat, dass eine Vermögenssteuer einen bürokratischen Tsunami auslösen würde. Das heißt also im Klartext, dass die Vermögenssteuer zu heben einen so großen Verwaltungsakt darstellen würde, dass man quasi mehr zahlen würde, um sie zu erheben, als das Geld, was man am Ende einnimmt. Was hältst du von diesen Kritikpunkten?
Das Erste, was man dem entgegenhalten kann, ist, dass wir bis 1995 eine Vermögenssteuer hatten und so schlimm war es ja nun auch nicht. Ne? Also wir hatten die Vermögenssteuer, viele andere Staaten haben eine Vermögenssteuer und entscheidend ist, glaube ich, dass es nicht die Vermögenssteuer gibt, die ganz fürchterlich ist oder die Vermögenssteuer, die ganz toll ist, sondern dass es darauf ankommt, wie man sie ausgestaltet. Also ob zum Beispiel der Einwand stimmt, dass Familienunternehmen dann ganz fürchterlich dran sind, was übrigens auch bei der Erbschaftssteuer immer wieder vorgebracht wird, hängt natürlich davon ab, wie ich mit Betriebsvermögen umgehe und wie ich diese Betriebsvermögen dann tatsächlich besteuere. Und es ist völlig klar, dass man für Betriebsvermögen Ausnahmen vorsehen kann, Stundungen vorsehen kann. Man kann auch sagen, wenn der Betrieb weitergeführt wird, ist klar, dass dann irgendwie dieses Betriebsvermögen punktuell ausgenommen wird, niedrigere Steuersätze bekommt. Also das ist nichts, was irgendwie unlösbar wäre. und was auch zwingend dann zum Arbeitsplatzverlust führen muss. Dass es eine Kapitalflucht gibt, wird immer wieder vorgetragen, immer wenn man, also es ist ein sehr scheues Reh, das Kapital, ja, also ganz scheu und man darf damit nichts machen. Das kann man ja zum einen dadurch beseitigen, dass man das wie in den USA macht, wo es ja übrigens eine Vermögenssteuer gibt, im Hochland des Kapitalismus gibt es eine Vermögenssteuer. Die sagen, naja, wir besteuern dich nicht nach dem Ort, wo du dein Vermögen hast, sondern nach deiner Staatsangehörigkeit für die ersten 5 bis 10 Jahre. Also wenn du dann ins Ausland gehst, dann bist du trotzdem steuerpflichtig, weil du ja deutscher Staatsangehöriger bist. Und dann müsste man sich, um sich der Steuerpflicht in Deutschland zu entziehen, schon mit seiner Staatsangehörigkeit müsste man aufgeben. Und die ist dann doch recht beliebt in der Welt. Das macht man dann wahrscheinlich eher nicht. Also ich glaube, dass viele dieser Argumente einen Punkt haben können, zum Beispiel die Bürokratie, klar, wir müssen das Vermögen dann irgendwie ja aufnehmen, wir müssen irgendwie versuchen, das Vermögen dann zu ermitteln und so, aber das lässt sich lösen, dieses Problem, und es lässt sich insbesondere dadurch lösen, dass wir eben sehr stark auf den Steuerpflichtigen selbst abstellen und sagen, so wie wir auch unsere Einkommensteuererklärung ja selber machen müssen, kann man auch sagen, der Vermögensinhaber muss natürlich selber angeben, was er an Vermögen hat, und kann man sagen, gut, das, dann wird er bestimmt alles verheimlichen, das ist eine Straftat, ne? Das ist eine Straftat. Und da gibt's die klassische Möglichkeit, wie es auch in den USA passiert, dass man sagt, wir kontrollieren ganz, ganz selten. Aber wenn wir kontrollieren und du hast Mist gebaut, dann gehst du auch für 15 Jahre in Bau. Ne? Also dann gibt es auch wirklich ordentliche Strafen und nicht einfach nur so eine kleine Geldstrafe, sondern wenn du dann Steuerbetrug betreibst, das lohnt sich für dich wirklich keine Sekunde. Also mach's lieber nicht. Ja? Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Es gibt viele Beispiele der Vermögenssteuer in der Welt. Die Schweizer haben auch eine, Frankreich hat eine. Also es geht, ja. Und man kann es natürlich bürokratischer oder weniger bürokratisch machen, ne? Nach den Steuersätzen und nach dem, was man alles an Ausnahmen vorsieht. Auch das lässt sich also lösen.
Du hast gerade schon Beispiele genannt aus dem Ausland, wo es Vermögenssteuern gibt. Sind das Positivbeispiele, dass man sagt, okay, die Angst vor Kapitalflucht hat sich sozusagen nicht bewährt und man kann auch sehen, der Staat hat mehr Einnahmen, also er kann mehr investieren, zum Beispiel in Infrastruktur, dass man auch so einen positiven Effekt aufs Gemeinwohl messen kann. Also gibt es das?
Also ich bin kein Empiriker und bin auch kein Steuer-Empiriker und kann das nicht im Detail mit irgendwelchen Studien jetzt, die ich am Ende noch sogar selbst erhoben hätte, belegen. Aber man sieht ja, dass es eben viele Staaten mit einer Vermögenssteuer gibt. Und ich glaube, es kommt eben schlicht und ergreifend auf die Ausgestaltung an. Es gibt eben nicht die Vermögenssteuer. Und deswegen gibt es auch sicherlich Vermögenssteuern, die sind so niedrig, dass sie kaum zu etwas führen. Es gibt vielleicht auch mal Fälle von Vermögenssteuern, die vielleicht zu hoch sind, wo man merkt, das hat vielleicht einen dämpfenden Effekt auf etwas. Das muss man sich überlegen. Mir war damals, ich habe dieses Gutachten da auch gemacht, vor allen Dingen wichtig zu sagen, das ist im Kern keine verfassungsrechtliche Frage, sondern eine politische.
Aktuell wird auch eine andere Art von Vermögenssteuer wieder diskutiert, nämlich die Erbschaftssteuer. Das liegt auch daran, dass es eine Verfassungsbeschwerde gibt, die gerade beim Bundesverfassungsgericht liegt, die auch bald entschieden werden soll. Was ist bei dieser Verfassungsbeschwerde angegriffen worden? Und gibt es da irgendwelche Lehren, die wir ziehen können, vielleicht auch für die Vermögenssteuer?
Ja, das ist eine ganz parallele Debatte. Ne? Erstens geht es auch hier natürlich um die Besteuerung des Vermögens, das man quasi leistungslos bekommt. Interessanterweise sind aber gerade die Liberalen dann seltsamerweise gegen die Erbschaftssteuer, wo man eigentlich sagen müsste, das müsste eigentlich ein liberales Projekt sein. Denn die Erbschaftssteuer besteuert ja etwas, was ich leistungslos bekomme, durch Zufall, durch Glück, weil ich in die richtige Familie geboren worden bin. Eigentlich ein ideales Argument, um zu sagen, da können wir jetzt wirklich die Vermögensungleichheit effektiv bekämpfen, die durch Schicksalsschläge entsteht, in dem Fall positive, weil ich ganz viel Geld verdiene. Also das habe ich noch nie verstanden, warum die Liberalen da nicht, oder warum sie da nicht eigentlich konsequent sind und müssten sagen, das ist doch klassische liberale Politik, zu sagen, eine Erbschaftssteuer ist genau das Richtige, um die, die Leistung erbringen, zu schonen und die, die keine Leistung bringen, heranzuziehen. Das ist aber nicht so. Und vorgetragen wird jetzt in den rechtlichen Fragen genau die gleichen wie bei der Vermögenssteuer. Und hier geht es eben auch um Artikel 3, also um den Gleichheitsgrundsatz wieder. Die Freiheitsrechte spielen praktisch keine Rolle, genau wie wir es vorhin gesagt haben. Der Gleichheitsgrundsatz spielt eine große Rolle, weil der Gesetzgeber sich, man muss es fast schon sagen, so weigert, die Konsequenzen aus älteren Urteilen des Verfassungsgerichts zu ziehen, das Betriebsvermögen hinreichend heranzuziehen bei der Besteuerung, bei der Erbschaftssteuer. Das heißt, er hat ganz viele Ausnahmen vorgesehen für Betriebsvermögen, mit den Argumenten, die du gerade vorhin auch vorgetragen hast, die auch gegen die Vermögenssteuer vermeintlich sprechen, also die armen Familienunternehmen, die dann, da kann man uns von dem Betrieb aufgeben und verkaufen und so weiter. Erneut muss man sagen, eigentlich kein wirklich liberales Argument, kein marktwirtschaftliches Argument, denn wenn man den Betrieb verkauft, hat ihn ja immer noch ein anderer dann. Eigentlich gesamtwirtschaftlich ist das eigentlich egal, wer ihn hat. Warum man jetzt die Familienunternehmen so besonders schonen will, ist eine interessante Debatte, die man auch mal führen könnte. Aber vor allen Dingen, führt sie dazu, dass aktuell besonders große Betriebsvermögen fast keine Erbschaftssteuer zahlen. Also die Ausnahmen sind unglaublich weit gefasst. Und das wird mit ziemlicher Sicherheit vom Verfassungsgericht wieder moniert werden, ist immer wieder passiert, sodass wir uns dann überlegen müssen als Politik, wie wir dann die Erbschaftssteuer fair gestalten, sodass auch die Betriebsvermögen angemessen herangezogen werden. Darauf wird es hinauslaufen, sodass es diese Debatte geben wird. Das Urteil wird wahrscheinlich erst Ende des Jahres ergehen, tatsächlich. Sollte erst Ende letzten Jahres ergehen, aber es gibt eine zweite, das ist zumindest meine Vermutung, es gibt eine zweite Klage, die gewisse Ähnlichkeiten und Grundsatzfragen betrifft, die auch anhängig ist in Karlsruhe und über die muss jetzt zumindest mehr oder weniger gleichzeitig entschieden werden. Und das ist aber erst ganz am Anfang dieses Verfahren, sodass es ein bisschen sich jetzt hinziehen wird, leider.
Es ist ja oft so, dass wenn Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht liegen, dass das auch die Politik motiviert, mal zu schauen, okay, vielleicht können wir das auch politisch lösen. Gibt es aktuell irgendwelche Reformpläne?
Ja, es gibt jetzt den Vorschlag von der SPD, die Erbschaftssteuer, ich sag mal, radikal zu vereinfachen und damit für die Betriebsvermögen eine sehr klare Verschonungsgrenze von 5 Millionen vorzusehen. Bis 5 Millionen Betriebsvermögen muss man im Grunde nichts zahlen. Und darüber hinaus gibt es dann möglicherweise einen gestaffelten Steuersatz. Das ist noch sehr in der Debatte. Aber insgesamt zeigt sich doch sehr stark so eine gewisse, ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, so eine gewisse Hörigkeit gegenüber Karlsruhe. Denn man will jetzt warten, was Karlsruhe einem sagt. Das finde ich sehr fragwürdiges Demokratieverständnis. Denn Karlsruhe ist die dritte Gewalt und der Bundestag ist die erste Gewalt. Karlsruhe hat ja nur zwei Möglichkeiten, wie es entscheiden kann. Entweder sagt es, dass so wie es ist, geht's nicht. Dann muss die Politik sich sowieso was Neues überlegen. Und die Maßstäbe sind eigentlich bekannt, weil es gibt schon mehrere Urteile. Also die könnten auch jetzt schon sich was Neues überlegen. Die andere Möglichkeit ist, Karlsruhe sagt, das geht gerade noch so, was ihr da gemacht habt. Also ist gerade noch verfassungsgemäß. Das heißt aber nicht, dass man politisch beibehalten muss. Also auch dann muss man sich überlegen, wollen wir das weiterhin so? In beiden Fällen könnte die Politik also einfach jetzt schon sich überlegen, was wollen wir eigentlich? Wir sind die erste Gewalt, wir sind die, die gewählt wurden, um solche Verteilungsfragen zu entscheiden. Es gibt überhaupt keinen Grund, demokratietheoretisch auf Karlsruhe zu warten. Trotzdem macht die Politik das auch, um sich ein Stück weit aus der Verantwortung rauszuziehen und im Grunde den schwarzen Peter nach Karlsruhe zu richten, um zu sagen zu können, na, wenn die es für verfassungsgemäß erklären, na, wir wollten es ja eigentlich beibehalten, so ungefähr, aber jetzt machen wir so ein bisschen rumdoktern, dass es vielleicht gerade so hinkommt. Ja? Eigentlich müsste man sich mal grundsätzlich überlegen, im Zusammenspiel mit der Vermögensteuer, wie wollen wir eigentlich ein faires Besteuerungssystem im 21. Jahrhundert so organisieren, dass wir berücksichtigen, dass große Teile der wirklichen reichen Menschen kein Einkommen mehr haben, sondern von ihrem Vermögen leben. Das ist eine Veränderung, die eingetreten ist, die wir doch im Steuerrecht berücksichtigen müssten. Wie wollen wir das tun? Wie können wir das insgesamt wieder gut austarieren? Das wäre jetzt die Aufgabe der ersten Gewalt, nicht das Warten auf Karlsruhe, die irgendwelche Details aus Artikel 3 dann wieder herleiten.
Alexander Thiele, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Verfassungsrechtler Alexander Thiele. Diese drei Punkte aus unserem Gespräch finde ich besonders wichtig. Erstens, das Grundgesetz steht einer Vermögensteuer nicht entgegen. Es enthält sogar einen Verweis auf diese Form der Steuer. Wichtig ist jedoch, dass sie so ausgestaltet wird, dass sie die besteuerte Person nicht in Existenznöte bringt. Zweitens, wenn es um Steuern geht, ist die Daumenregel, dass jede Person gemessen an ihrer Leistungsfähigkeit besteuert werden soll. Bedeutet, wer mehr hat, soll mehr zahlen. In Deutschland wird Vermögen aktuell gar nicht als Leistung abgebildet und wird daher gar nicht berücksichtigt. Politischer Wille, das neu zu regeln, fehlt. Und drittens, Vermögensteuerungleichheit und soziale Ungleichheit werden immer krasser. Menschen mit riesigen Vermögen gar nicht zu besteuern, kann deshalb auch zu Problemen für unsere Demokratie werden. Es entstehen Parallelwelten und ein starkes Gefühl von ungerechter Behandlung. Vielen Dank, dass ihr euch die Folge zur Vermögensteuer angehört habt. Wie immer freuen wir uns über Feedback oder Themenvorschläge. Schickt die gerne an grundgesetzlich@freiheitsrechte.org. Die nächste Folge kommt im Februar. Bis bald.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt. Der Podcast.